Mein Vater war überhaupt nicht aggressiv, meine Mutter war hilflos. Die dachte, sie könnte mit Schläge was erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück aus unserer Osterpause in Staffel 6, Episode 124, die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Herzlich willkommen, falls du schon sehnsüchtig auf uns gewartet hast, aber auch herzlich willkommen, falls du uns gerade gefunden hast, weil du vielleicht Arno Backhaus, Homosexualität, irgendwelche Tunnelprüfungen oder sonst irgendwelche lustige Sachen, die man im Gottesdienst machen kann, suchst. Du bist hier genau richtig. Die Macht der Worte ist der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Wir sprechen da weiter. Ja, wo manche nicht weiterreden. Wir haken nochmal nach, falls du irgendeinen Pastor kennst, der eine Predigt gemacht hat, wo du sagst, Junge, das würde ich mal gerne hinterfragen. Dann sag uns Bescheid, schick uns die Predigt und schick uns deine Fragen und wir hinterfragen den jungen Mann mal, was der Junge so macht. Hey, ganz kurz ne, so nebenbei, es gibt einen Geißen-Podcast, Familie Geißen kennt vielleicht jeder seit 37 Jahren auf RTL 2 und die haben einen Podcast, der ist gar nicht mal so hörenswert, wollte ich nur mal sagen, zumindest diese eine Episode, die ich gehört habe. Ansonsten wollte ich euch kurz erzählen. Ich war mit meiner Familie ein bisschen reisen. Wir haben uns in Ludwigsburg aufgehalten und haben zwei Hörer von uns getroffen. Einmal den lieben Conny, jetzt wollte ich schon Konsti sagen, aber das ist ja der Pastor aus Nürnberg Ecclesia. Nee, den Conny haben wir getroffen. Den kennt man wahrscheinlich, weil er bei Kurier der Zeit ist. Und den Andreas. Servus Andreas, Urban Life war mal. Urban, da war schon Party, da war schon Party. Genau, es hat mich sehr gefreut. Meine Frau war ganz erstaunt, dass Leute sie kennen und Geschichten über sie wissen, ohne dass meine Frau sie kennt. Und sie fand es danach ein bisschen gruselig. Das heißt, vielleicht kommt sie nicht mehr so oft auf den Podcast zu hören, aber das macht gar nichts. Die zwingen wir natürlich dazu. Wir haben tolle Themen, die ich mit ihr gerne mal bereden will. Ja, dann, ich weiß nicht, wie es dir so momentan geht, aber irgendwie ist der Russlandkrieg in den Hintergrund geraten. Also, ich weiß nicht, ob du die Nachrichten hörst und wahrscheinlich in den Nachrichten nicht, aber wenn du dich nicht dafür interessierst und keine Nachrichten hörst, so wie ich das mache, dann ist es irgendwie komisch. Man hört ab und zu was aus Arbeitskollegin Münder über die Ukraine oder Russland. Und zum einen stellt sich so eine Gleichgültigkeit bei mir ein. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So, ja, gut, ist halt jetzt so. Zum anderen denke ich mir aber, wir tun so, als existiert es gerade nicht. Oder ich, okay, ich schließe jetzt da nicht von mir auf euch, aber mir geht es manchmal so, als existiert dieser Krieg gar nicht und es ist irgendwie alles normal und irgendwie beobachte ich Sachen und denke mir, Jesus kommt auch bald wieder. Und dann denke ich mir so, wir leben ganz normal irgendwie weiter. Wir kaufen unsere Autos, wir kaufen das neueste iPhone oder Samsung oder Huawei oder was weiß ich was. Und uns geht es im Prinzip am Arsch vorbei. Und irgendwie war ich da in letzter Zeit ein bisschen so frustriert, wo ich mir dachte, wohin führt es noch alles und warum ist es so, dass einem das so gleichgültig ist? Ja, ich habe auch keine Antwort gefunden. Ich wollte nur sagen, vielleicht geht es dir auch so, dass das irgendwie komisch ist, so irgendwie eine, das ist irgendwie komisch. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich finde es sehr komisch irgendwie. Da ist in der Nachbarschaft Krieg und wir ja, ballern uns weiter den KFC ins Gesicht und denken, ob wir morgen zum Burger King gehen. Burger King. Zum Burger King. Naja, hier mal die Tiefe, die mich gerade so bewegt. Habe ja einen Podcast, kann ich ja mal machen, können ja die Leute sich auch mal Gedanken darüber machen. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, ich habe das, glaube ich, noch nie erwähnt in dem Podcast, weil ich mir dachte, vielleicht macht man das nett, aber ich habe auch manchmal nicht dran gedacht. Aber tatsächlich wäre ich euch sehr dankbar und verbunden, wenn ihr diesen Podcast im Gebet mittragt. Nicht jetzt, weil ich ein Thema Homosexualität oder Same-Sex-Attraction habe oder Angst habe, dass mir irgendwer irgendwas will oder weil ich es mir nicht mehr leisten kann, diesen Podcast zu machen oder auch weil ich keinen Bock mehr habe oder so, sondern ja, weil Gebet einfach das A und O ist. Und man bezieht Gebet eigentlich immer so meistens vielleicht bete für Russland, bete für Ukraine, bete für deine Gemeinde, bete für irgendwie solche Sachen. Und ja, ich wäre euch dankbar, wenn ihr im Stillen oder auch im Lauten für diesen Podcast beten würdet. Einfach, dass Gott leitet, wie er das will, dass er mir Leute gibt, die ich interviewen kann, die er will. Genau, und ich fand das sehr erstaunlich. Wir hatten ja das Staffelende 2007, Staffelende 7 mit Carl Gustav Severin, der genau, also ich habe den vor einem Jahr, glaube ich, interviewt. Jetzt auch Arno Backhaus, der diese Folge da ist, habe ich auch vor 1,5 Jahren tatsächlich schon interviewt. Das ist relativ alt, dieses Interview, aber irgendwie hatte ich immer nicht so das Gefühl. Und es ist erstaunlich eben, wie Gott manche Interviews gerade zum richtigen Zeitpunkt einleitet und ja, mir aufs Herz legt. Genau, deswegen wäre ich euch sehr verbunden und sehr dankbar, wenn ihr mich in euren Gebeten mit aufnehmt. Wenn ihr da gerade dabei seid, nee, ich mache jetzt keine Werbung für Abonnenten. Okay, jetzt fangen wir mal an. Es tut mir leid, dass ich so lange gelabert habe, aber es ist mir irgendwie am Herzen so ein bisschen, was machen wir, Alter, wenn Jesus zurückkommt, ey? Wie fühlst du dich, darüber nachzudenken, dass das Königreich Gottes beginnen würde, vielleicht jetzt gerade, an diesem Dienstag oder wann auch immer du das hörst. Wie geht's dir damit? Bist du cool oder bist du ein bisschen so, ich würde gerne noch gern mein Reich weiterbauen? Na gut, aber jetzt zeige ich euch mal, was hier in diesem Podcast losgeht. Jetzt sind wir schon fast bei 8 Minuten. Okay, es geht mit Tim Sauter, dem Pastor aus der FEG in Herzogenaurach, über Heilung und Glaube oder Unglaube und aber auch über den Zehnten. Also wir reden über Prosperity Gospel, den Wohlstandsevangelium. Und da sind wir gerade über, du musst nur genug glauben, dann wirst du geheilt. Oder aber auch, dein Unglaube hat dich nicht geheilt. Und ich finde es sehr interessant, das hat Carl Gustav Severin gesagt, wenn du es noch nicht gehört hast, bitte hör dir dieses Interview an, sehr interessant, dass wenn in Gemeinden keine Heilung gepredigt wird, wird auch in Gemeinden keine Heilung kommen. Wenn in Gemeinden kein, was auch immer, Liebe Gottes, Identität, was auch immer du kennst, Versorgung oder was auch immer, dann wird auch in diesen Gemeinden das nicht passieren. Weil Glauben kommt vom Hören und Hören von dem Wort Gottes. Gut, sorry Mann, ich verklappe mich da ein bisschen. Okay, also wie gesagt, bei dein Wort Hauptüberschrift. Wohlstandsevangelium. Okay, jetzt bomben wir mal durch hier. Also 5 Minuten mit Michael und Steve. Segenszusprüche, die Michael da irgendwann mal an einem Lobpreisabend versucht hat und ja, kläglich daran gescheitert ist, weil keiner das Konzept verstande, wie er das gemeint hat. Und dass es halt auch ein bisschen kompliziert ist, wenn man neue Sachen ausprobiert, immer lieber safe die alten Stiefel fahren. Dann haben wir eins meiner Herzensthemen, oder was heißt Herzensthema, aber eins meiner Ziele mit diesem Podcast auch. Wir reden mit Sebastian, der Name wurde geändert, und ich muss kurz sagen, sorry für manchmal, wenn ich rede, dass man so ein bisschen verzerrt hört, weil Sebastians Stimme musste verzerrt oder sollte verzerrt werden. Und ja, ich habe es bei mir nicht rausbekommen. Ich habe es versucht, so gut wie möglich runterzudrücken. Und ja, bitte stör dich nicht daran. Aber wir reden über Homosexualität bzw. Same-Sex-Attraction. Und dann haben wir, ja, Urgestein, und wahrscheinlich kennt es keiner von euch Hörer, außer eine kleine Handvoll, Arno Backhaus, einer der ersten deutschen, ich sage jetzt mal, Lobpreiser und aber auch Comedians, also vornehm zwei, Jay und Harry oder wie die beiden heißen. Da gab es schon einen vorher und vielleicht hat er sie inspiriert, kann ich mir gut vorstellen. Arno Backhaus. Genau, und jetzt wünsche ich dir Gottes Segen. Ich wünsche dir viel Spaß bei Episode 24, 124 tatsächlich schon. Und genau, wenn du daran denkst, bitte bete doch für diesen Podcast.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Wir befinden uns mit Tim Sauder, dem Pastor von der FEG Herzogenaurach, im Gespräch über den Wohlstand. Hi Tim.
Hi Steve, schön, dass ich da bin. Ich glaube, ich schneide mir das aus deinem Podcast raus und mache es dann jedes Mal, wenn ich auf die Bühne komme zum Predigen. Dann kommt dieses Tim Sauder.
Ja. Tim Sauder. Wer mehr über dieses Thema wissen will, beziehungsweise auf was wir uns da beziehen, es geht auf eine Predigt zurück von Tim, die auf YouTube ist. Die könnt ihr unter den Shownotes finden oder unter FEG Herzog. Vom Wohlstand, glaube ich, heißt es.
Zum Wohl.
Zum Wohl, richtig, nicht vom Wohlstand, ja. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, über, ist jetzt Gott pro Krankheit oder Heilung? Da wolltest du noch ein bisschen weiter reden,
Tim. Also, ja, genau. Also ich würde nicht sagen, dass Gott pro Krankheit ist, das würde ich nicht sagen. Aber ich habe eben auch die Zweifel dran, dass zu sagen, Gott ist immer pro Heilung. Und ich glaube, am deutlichsten ist da, wenn du einfach mal, ja, Jesus hat geheilt, er hat Menschen geheilt. Er hat übrigens auch nicht alle geheilt. Also es gibt zum Beispiel diese eine Bibelgeschichte, wo er an den Teich Bethsaida geht. Mhm. Und da heißt es, überall außenrum sind Kranke. Mhm. Und er geht dann zu einem hin und heilt diese eine Person. Also das ist jetzt ein bisschen ein Argument von the silence, aber, ja, aber trotzdem finde ich, das hat schon was. Es wird nicht gesagt, dass Jesus immer und alle geheilt hat. Mhm. Er hat natürlich Leute geheilt. Aber wenn du jetzt die Aposteln anschaust von Jesus, ja, die sind, habe ich vor zwei Wochen schon gesagt, die sind alle auf irgendeine Weise gestorben für Jesus und für das Evangelium. Wenn du die Kirchenväter danach anschaust, da passieren schon auch Wunder und Heilungen. Wenn wir jetzt nochmal den Polycarp nehmen, über den wir vor zwei Wochen auch geredet haben, ja, der Polycarp ist ja auf dem Scheiterhaufen drauf. Also zuerst sollen die Löwen kommen, mhm, und die Löwen sind dann aber schon weg. Das ist ja so, du kannst sagen, das ist das erste Wunder. Da tut Gott was, die Löwen sind schon weg, er kann nicht von den Löwen gefressen werden. Ja. Dann ist er auf dem Scheiterhaufen drauf. Und auf dem Scheiterhaufen passiert nochmal ein Wunder, da geht das Feuer praktisch um ihn außen rum, mhm, aber es verbrennt ihn nicht. Das ist nochmal ein Wunder der Heilung, der Beschützung etc. Und dann stechen sie mit dem Schwert ins Herz und dann stirbt er trotzdem. So. Und es ist eben auch nochmal das, wenn du sagst, Gott ist immer pro Heilung und immer dafür, dass es den Leuten gut geht und dass sie irgendwie ein schönes, einfaches Leben haben, das steckt für mich ja auch ein Stück weit dahinter, mhm, dann hätte keiner von den Aposteln sterben sollen und keiner von den frühen Kirchenmartyrern, oder? Und am besten auch Jesus nicht.
Ja, wobei das musste ja geschehen. Genau. Also da würde ich ja verstehen, wenn man jetzt sagt, also wenn du jetzt dieses Argument bringst, es hätte keiner sterben dürfen, also Jesus musste sterben, damit wir eben diese Heilung haben, weil es steht ja geschrieben, durch seine Striemen sind wir geheilt.
Ja, okay. Also du würdest bei so argumentieren, Jesus musste sterben, sodass alle die anderen dann in Zukunft geheilt sein können, was dann aber halt für niemand passiert ist. Also für die Apostel nicht, für die ersten Kirchenväter nicht, etc.
Ja, pass auf, ich sag dir das so, die haben es noch nicht verstanden.
Ah.
Im 21. Jahrhundert.
Die haben noch nicht die Taufe des Heiligen Geistes gehabt.
Fast.
Die haben nicht in Zungen geredet.
Okay, sollen wir das Thema hier abhaken mit Heilung? Was sagst du denn jemandem, wenn der Familienmitglieder vielleicht selber auch krank ist und er glaubt aber das und du trittst ihn jetzt, sage ich jetzt mal so, in den Rücken und sagst, ja, Pech gehabt.
Ja. Ich würde sagen, bete für Heilung. Mhm. Gott kann heilen. Mhm. Er ist im Alten Testament Jehova Rapha genannt, also der Gott, der heilt. Mhm. Definitiv glaube ich an alles das. Und in den meisten Fällen zeigt die Erfahrung, dass Menschen dann eben doch nicht geheilt werden. Meiste Fälle, das kann man jetzt auch debattieren natürlich.
Ja.
Und da will ich dann einfach sagen, und egal was kommt, Gott ist gut. Und egal was kommt, Gott ist für dich, auch in deinem Leid und in deiner Krankheit. Und ihm sei alle Ehre.
Mhm. Wir haben gerade off-mic haben wir darüber geredet, dass ich sehr unzufrieden bin mit meinem Job. Hallo, liebe Arbeitskollegen, die ihr das nicht hört, hoffentlich.
Hoffentlich hören sie es.
Ja. Also, ja. Und befördern mich in Dimension. Aber was machst du denn, wenn... Ah, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren über Heilung. Und, Unzufriedenheit, ne? Also wir sind ja doch eine Generation, die sehr unzufrieden ist. Und wenn wir uns mal lossagen, um Aktion zu zeigen, dann muss ich sehr kritisieren, vor ein paar Tagen wurde ja Ukraine angegriffen von Russland, habe ich schon mal erzählt, dann machen wir das so weit, dass wir halt einen Post von der ukrainischen Flagge posten und da draufschreiben Pray und das war's, die ganze Aktion, was mich sehr frustriert hat gestern. Mhm. Wie ist denn das? Ich finde immer zurück zu der Frage, Scheiße. Tim, helf mir mal. Erzähl doch noch, was
du willst. Also,
krack mal.
Du willst
so gut. Nein, wir bleiben dran.
Okay. Ich nehme an, du willst ein bisschen drauf raus auf die Frage, was eigentlich das, also unser Wohlstandsdenken auch in unserer Gesellschaft mit uns tut. Mhm. Und ich glaube, das ist eben eins der großen Probleme. Wir wollen immer mehr für uns selbst. Und, und gerade das mit der Heilung spielt da für mich auch rein. Ich will gesünder sein, ich will mehr sein. Das ist ja heute auch, da findest du 800.000 Instagram-Kanäle, die dir sagen, wie du gesünder sein kannst, wie du produktiver sein kannst, wie du erfolgreicher sein kannst, wie du dein erstes Buch publizieren kannst. Also alles sind so Selbstverwirklichungsschritte. Mhm. Und das macht unsere Kultur heutzutage.
Ja.
Wie gesagt, erst seit 100 Jahren oder sowas, seit es möglich ist, seit du nicht mehr deine Kartoffeln persönlich anpflanzen musst, um am nächsten Tag was zum Essen zu haben. Mhm. Also es ist ganz neu. Und ich finde halt die Kirche, und da ist vor allem auch die charismatische Kirche, sage ich so, auch als Urteil ein Stück weit, die ganz arg stark da auf diesen Bandwagon mit aufspringt. Genau, Gott will, dass du gesünder bist und dass du mehr hast. Und da können wir jetzt gleich über Finanzen reden. Gott will nämlich, dass es dir auch finanziell gut geht.
Amen. I receive it.
Receive it. Hundertfach, Steve. Tausendfach am besten. Ja, genau. Und für mich ist es alles einfach, da hat sich unser kulturelles Verständnis komplett in die Kirche. Und natürlich kannst du immer dann an die Bibel gehen und du kannst das finden auch. Mhm. Also es gibt ja wirklich auch Bibelstellen, wo du argumentieren kannst, also in Markus 10, Vers 30a, da heißt es zum Beispiel, wer opfert, der bekommt alles hundertfach wieder.
Ja.
Also da ist es jetzt.
Amen. Sag ich die ganze Zeit, Tim.
Gloria Copeland, also Kenneth Copeland, der mit den vielen Privatchats und so, die sagt, gib 10 Dollar und du wirst 1.000 kriegen. Gib 1.000 und du wirst 100.000 kriegen. Und dann sagt, das ist doch ein super Deal, oder?
Ja.
Also, ja. Funktioniert so, Steve? Was ist da deine Meinung dazu?
Nee, tatsächlich habe ich es bis jetzt noch nicht so gemerkt. Also ich muss aber sagen, das ist ja jetzt, wie nennt man das, verhundertfachen, ne?
Genau, ja.
Das ist eine Theologie.
Ja.
Das habe ich selbst erlebt, wenn ich Kollekte gegeben habe oder als ich einmal, sage ich mal so, Kollekte gegeben habe, dann habe ich tatsächlich mit meinem ganzen Herzen die Kollekte gegeben. Es war damals in der Bibelschule für Haiti, da war Überschwemmung oder sowas und die haben das sehr gut manipulativ ausgedrückt, wie man da richtig helfen kann. Und man hat ja auch geholfen, man hat die Leute gesehen, die da hingegangen sind. Und ich würde sagen, Gott hat mir gesagt, gib deine Miete. Das war das letzte Geld, was ich hatte. Gib deine Miete nach Haiti. Mhm. Und ich habe da geheult, wirklich, wie dieser Opferkasten an mir vorbeigegangen ist. Und ich habe es reingeschmissen und dachte mir, das ist die Miete, die nicht mal mir gehört, sondern meiner Vermieterin. Mhm. Und die hat an dem Sonntag, war sie im Gottesdienst, um diese Miete abzuholen. Und ich habe sie, weil ich natürlich Gott mehr gehorche als den Menschen, das da reingeschmissen. Da war so, ich musste ihr sagen, ich habe es nicht mehr. Und kurz darauf, ein paar Tage später, sind Bibelschüler, und ich habe es keinem gesagt, weil für mich ist immer so ein Ding, ich will nicht damit angeben, meine Rechte sollen nicht wissen, was die Linke macht.
Ja.
Ist auch so ein charismatischer Spruch oder vielleicht auch Evangelie. Ja.
Außer in deinem Podcast jetzt, da dürfen es natürlich alle wissen.
Ja, jetzt ist ja vorbei.
Ja,
jetzt.
Okay.
Bitte spendet und Paper. Nee, aber da war es dann so, die haben mir einen Krug gegeben, manche machen doch in so Flaschen so Münzen rein. Und ja. Da gab es eben den Vermieter, der hat denen das geschenkt. Mhm. Also es wäre eigentlich ihrs gewesen.
Ja.
Die haben dafür gebetet und die haben, ohne zu wissen, dass ich das gegeben habe, den Eindruck gehabt, sie sollen es mir schenken.
Mhm.
Und dann hatte ich tatsächlich, es war nicht das Hundertfache, aber ich glaube, es war doppelt oder dreifach so viel wie meine Miete damals. Mhm. Und ich konnte meine Miete, ich glaube, sogar 2 Monate zahlen.
Okay.
Und es war aber mit das Einzige, was ich mal erlebt habe.
Mhm. Ja. Aber hier ist meine Frage dann, Steve, warum hast du das nicht dann gleich wieder gespendet? Dann hättest du nämlich ja danach vierfach die, also dann hättest du irgendwann deine Miete vorkommen, hättest du Haus kaufen können. Aber du hast den Segen unterbrochen.
Ja, also da war ich dann zu klein, glaube ich.
Ja, okay. Also ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem. Also ich wurde auch sehr geprägt von der Geschichte, die habe ich da auch in meiner Predigt erzählt, wie jemand erzählt hat, der hat so seine letzte 50 Euro ins Körbchen gelegt in der Kirche und danach ist er rausgegangen. Hat ihm jemand auch 50 oder 100 Euro gegeben. Ich weiß immer die Zahlen genau. Und das hat mich auch total geprägt.
Mhm.
Und weil ich dann wirklich gesagt habe und gedacht habe, tatsächlich ist es so, wir geben was und Gott gibt uns zurück.
Mhm.
Sogar mehr zurück.
Mhm.
Muss jetzt nicht hundertfach sein, aber Gott gibt uns zurück.
Ich muss aber noch kurz was sagen. Meine Theologie war das nie, ich gebe was, um wieder was zu bekommen.
Ja.
Also das wollte ich nur sagen.
Ja, okay. Siehst du, und vielleicht bin ich da auch der, also bin ich da auch ein Stück weit kleingläubig, aber für mich war das dann so. Also ich habe mich nie gesehen jetzt nach Reichtümern oder sowas, aber ich wollte Gott wirken sehen. So.
Mhm.
Und für mich war das so, genau, ich will das unbedingt sehen, dass ich sie in der Predigt benutzen kann als Beispiel zum Beispiel, dass ich was gebe und dann mehr wieder bekomme oder das gleiche wieder bekomme. Und ich glaube halt, dass wir haben wahrscheinlich, jeder Christ hat schon 1 oder 2 oder 3 solche Zeugnisse gehört, dass das passiert ist.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein paar Prozent in meinem Herz geben jetzt, weil ich denke, da kommt mehr wieder zurück oder kriege ich ein schönes Zeugnis oder wie auch immer.
Und aber muss man als Pastor überhaupt den Zehnten zahlen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich auch nicht, dass wir als neutestamentliche Christen den Zehnten zahlen müssen.
90%
eigentlich. Genau, ja. Also wir geben aus vollem Herzen, was für uns möglich ist. Für manche, also ich habe tatsächlich in den USA Leute gekannt, die haben den umgedrehten Zehnten gegeben, weil die das einfach konnten.
Mhm.
Und es ist genial. Und wenn es jetzt jemand anders ist, der sich das nicht leisten kann momentan, ich glaube, wir sind nicht mehr an dieses alttestamentliche Gesetz des Zehnten, das nie im Neuen Testament wirklich wiederholt wird, gebunden.
Ja.
Genau. Aber trotzdem leben wir aus einer Großzügigkeit raus. Das definitiv als Christen.
Ja, ja. Und wo wir aber zurück müssen, ist natürlich, das Wohlstandsevangelium sagt, investiere, um wieder raus, also so ein Cash-In und du kriegst wieder was raus.
Ja.
Und das ist aber völliger Schwachsinn. Also so steht es nie in der Bibel oder schon?
Also es gibt natürlich die Verse, es gibt diesen, den ich gerade schon gelesen habe, Markus 10, Vers 30, wer opfert, bekommt alles hundertfach wieder. Joyce Meyer zum Beispiel, die ganz auch viele hören, auch hier in Deutschland, die sagt auch, wenn wir Finanzen säen, werden wir eine Ernte erleben. Also das ist ganz stark verbreitet.
Mhm.
Ich war vor kurzem auf Facebook und da war ein Meme, so ein Bild, da hat jemand gesagt, erzählt mir von euren Tithing, also von euren Zehnten geben, Wunder, die ihr erlebt habt. Also ich gebe einen Zehnten und dann kommt ein Wunder zurück. Ja, Gott tut Wunder, er tut geniale Dinge, aber ich glaube eben, dass es ein Problem ist, so dieses, ich glaube in unseren Herzen, die auch teilweise einfach noch so vom Sündenfall verdorben sind, da ist Heiligung da, ja, aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, passiert da schnell was, dass es so eine Transaktion wird. Ich gebe, das ist so, dass ich was zurückbekomme und nicht aus, aus einem reinen Herzen, das einfach nur andere segnen will, zum Beispiel.
Aber meinst du dann solche Wohlstandsevangeliumsprediger, jetzt zum Beispiel mit dem hundertfachen Segen,
ja,
dass die das machen, damit sie sich bereichern, weil natürlich, wenn du das predigst als Pastor vorne,
ja,
verhundertfachst du ja eigentlich dein Einkommen von der Kollekte.
Ja.
Also meinst du, die wollen sich das selbst, sind die so kacke?
Also ich glaube, dass es da tatsächlich einige gibt, die so manipulativ sind, auch absichtlich, definitiv. Ich kann in ihre Herzen nicht reinschauen und ihr sagen, wer das macht und wer das nicht macht deshalb. Aber auch wenn sie das nicht für ihre eigene Finanzen machen, es ist eine unglaublich attraktive Lehre, der Menschen gern nachfolgen. Mhm. Also wenn jetzt Kenneth Copeland das sagt und du gibst ihm jetzt nicht einen Tausender anstatt einen Zehner,
ja,
dann profitiert er trotzdem, weil du findest es geil dann und du hörst ihm weiter zu. Also ich glaube, dass... Ja, es ist eine ich würde sagen, genau das sind so die Lehren, die Bibel redet ja an dem einen Punkt über das Ohrenkitzeln.
Ja.
So, das ist gut, das ist attraktiv. Klar folge ich dem Prediger nach, der mir sagt, Gott will, dass ich einen geilen Lamborghini in meiner Garage habe, so ungefähr.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Wir haben über die Tunnel-Living gehabt.
Und du hast behauptet, in meinem Event tief verwurzelt, das heißt meins. Also wir sind ja auch ein Team, ne?
So, eins, zwei.
Genau, wir zwei, also nicht wir, André und ich. Da wäre irgendwie sowas wie ein Tunnel, ein Segenstunnel oder irgend sowas gewesen.
Ja.
Weil Gott hat Tunnels nämlich.
Richtig. Manche haben auch Tunnels im Ohr. Aber zu deinem Kollegen, du machst es ja mit einem zusammen. Ne?
Ja, ja.
Das fand ich ein wenig lustig, weil eigentlich finde ich schade, dass du entweder Michael heißt oder der andere David heißt, weil es wäre lustig, wenn du dann Goliath heißt oder der andere Gabriel.
Das also stimmt.
Michael und Gabriel.
Ja, ja, ja.
Da wäre, glaube ich, nochmal ein richtiger Segen.
Da wäre halt Segen, da brauchst du keinen Tunnel und nichts. Ja,
aber ist schon mal gut, dass ihr zwei biblische Namen habt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, in deinem Hauptevent, deinem Monster-Mega-Event, also Holy Spirit, nein, sagen wir mal, kann da einpacken.
Das ist ja nicht, Awakening Europe, das ist ja Awakening World.
Ja. Universe.
The Universe Awakes.
Genau.
Also wird es auch wahrscheinlich bald umgenannt, aber noch heißt es. Tief verwurzelt. Jetzt, was ist los, Steve?
Ja, da habt ihr, hast du da wegen so einen Segenzuspruch, hast du angeleiert?
Ja, doch und gut.
Ja, das stimmt. Fand ich aber auch ein wenig lustig, weil das ist immer so ein Ding, man ist ja gezwungen, wenn man da steht, weil du hast gesagt, also der Heinrich fängt an und beim Fritz hört es hinten auf, aber alle müssen da mal gesagt
Adam
haben.
Adam fängt an und beim Zebedeus hört es auf.
Und dann bist du ja gezwungen, da jemandem einen Segen zuzusprechen.
Also nur um es zu erklären, ich dachte, es wäre toll, wenn man sich immer einen Segen weitergibt. Mhm. Jeder, ich segne dich mit Freude, der Nächste und ich segne dich mit irgendwas. Und da, ach so, aber das ist dann eventuell blöd, wenn man das gar nicht will.
Zum Beispiel, aber du hast auch gesagt, das ist gar nicht so verlaufen, wie du das gewollt hast. Mensch, da gab es Prophetien. Also,
einmal, wenn es keine Heilungen geben soll, dann fangen es an. Naja, das geht ja mir ganz oft so. Also in frommen Kreisen, wenn man einfach mal so richtig sagen will, was jetzt machen wir es genau auf diese Art und Weise. Ja, meinst du, die halten sich da dran? Ich habe gesagt, also nur kurz sagen, damit es auch, sonst dauert es ja so lang, kurz sagen, ich segne dich mit Freude. Ich segne dich mit Frieden, mit Ruhe oder was auch immer. Dass man das so weitergibt. Jeder dem Nächsten, dem Nächsten, dem Nächsten. Ab dem Zweiten gab es schier endlose Gebete. Und Herr, mach auch das und jenes und da. Und also das hat dann auch nicht so ganz funktioniert, wie ich das gewollt habe. Weil die dann einfach, ich weiß nicht, hören die nicht zu?
Ja, ich war ja dabei. Ja, ich habe nicht zugehört. Genau. Nee, aber das ist, kennst du den Effekt? Da gab es ja mal irgendwas. Da haben die einen Test gemacht, da haben die Statisten in ein Zimmer reingeguckt und dann kam jemand, der nicht wusste, was die machen. Und immer beim Klingeln sind die Statisten aufgestanden. Und nach dem vierten Mal Klingeln ist dann die Person, die nichts davon wusste, mit aufgestanden und hat es weitergeführt. Und die haben immer wieder andere reingeschickt. Kennst du das?
Nein, kenne ich nicht. Nee.
Das fand ich sehr interessant und das Prinzip hatten wir da auch in diesem
Lobpreis.
Ja. Weil der Erste hat angefangen mit nichts mehr, ich segne dich, Freude, sondern Mensch, der Herr hat mir doch gesagt.
Das, ja, das, muss ich, ja. Das ist mir jetzt beim letzten Tieferwurzel wieder ähnlich gegangen.
Ja.
Ich hatte das wirklich auf dem Herzen auch, dass man so, es ging um Schabbat, dass man praktisch mit Jesus am Tisch sitzt und dass man sich unterhält mit ihm. Mhm. Und habe gesagt, ja, jetzt lass uns doch mal so reden mit ihm. So wie wenn Jesus jetzt da wäre und nicht so als formelle Gebete, sondern einfach so ganz normal, wie man mit ihm sprechen würde.
Ja.
Und das habe ich dann auch gleich so gemacht, aber sofort nach mir kam eine liebe Schwester oder Bruder mit einem ganz formellen Gebet, sehr lang und Amen am Schluss und alle anderen haben es dann so nachgemacht. Und ich wollte es eben ganz von einem anderen Charakter.
Ja.
Aber das ist, als Lehrer leidet man da auch ein wenig. Weil als Lehrer in der Schule sagt man, stopp, hör auf jetzt, ich habe ganz was anderes gesagt. Aber das traue ich mir dann nicht so in der Gemeinde.
Naja, aber die Dame, die da noch nach vorne huschen wollte, die hast du ja auch direkt einmal verwiesen.
Ja, das war ja das Thema vom vorletzten Mal, glaube ich. Wie bremst man Menschen, die auch mal jetzt nichts sagen sollten?
Jetzt fällt mir noch was ein. Und zwar, hast du schon mal erlebt, dass man sich Segen zuwerfen kann?
Also quasi so als Symbol mit einem Ball oder sowas?
Nee.
Das wäre doch eine Idee fürs nächste Mal, Steve.
Du, das kannst du gerne umsetzen. Aber ich war mal in einem Gottesdienst oder in einem Dienst in Nürnberg. Hypercharismatisch. Ich bewege mich ja da in diesen Kreisen, weil ich ja Futter brauche für diesen Podcast. Also. Aber die haben dann Segen geworfen und geschossen. Die sind dann rumgelaufen, Finger wie eine Pistole. Und dann haben die immer gesagt, jetzt bist du gesegnet. Und das war mir so strange.
Das war jetzt, aber waren die also schon unter 10? War Kinderstunde. So.
Ja, ein bisschen wahrscheinlich, aber das fand ich sehr, sehr, sehr komisch.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Bei mir heute zu Gast ist Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo.
Wir haben deinen Namen geändert und wie der Hörer das auch schon hört, deine Stimme auch verändert. Ja, das Thema ist jetzt nicht, dass ich einen Attentäter gefunden hätte oder jemand, der ganz prekäre Sachen weiß. Aber warum verstellen wir denn deine Stimme?
Ja, es soll heute um das Thema Homosexualität gehen und wie Christen darüber denken, wie Nichtchristen darüber denken. Und aus Erfahrung ist es nicht verkehrt, wenn man das nicht ganz so öffentlich macht, dass man gleich zu identifizieren ist.
Also meinst du, ich könnte danach einen, wie nennt man das, Shitstorm bekommen? Könnte sein?
Hoffentlich einen guten.
Hoffentlich.
Ich möchte dazu beitragen.
Richtig. Genau. Ja, es geht um Homosexualität. Du hast mich mal aufgeklärt, du nennst es Same-Sex Attraction.
Richtig.
Warum, was ist an dem homosexuellen Titel schlecht?
Daran ist eigentlich gar nichts schlecht. Es ist nur zwei verschiedene Paar Schuhe. Homosexualität bezeichne ich oder bezeichnen wir als gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten und gefühlsmäßiges Begehren mit darauf aufbauenden Identitäten. Das war jetzt ein schwieriger Satz. Also man definiert sich tatsächlich als schwul oder als lesbisch. Mhm. Im Gegensatz dazu bin ich ein Mensch, der eine gleichgeschlechtliche Anziehung empfindet, aber das nicht, ich gehe nicht konform damit. Das heißt, das ist kein Teil von mir. Ich empfinde das als störend und das verursacht bei mir einen großen Leistungsdruck. Und um gleich die Katze aus dem Sack zu lassen, es ist so, dass neben mir gibt es viele, viele andere, die genauso empfinden. Und wir nennen das deswegen nicht homosexuell, sondern Same-Sex Attractions, also gleichgeschlechtliche Anziehung.
Okay. Noch kurz für mich, darf ich schwul und lesbisch sagen?
Selbstverständlich.
Okay, gut. Ja, dann fangen wir doch mal an. Also ich freue mich tatsächlich sehr über das Thema, weil ich habe das auch ein bisschen, seitdem ich den Podcast angefangen habe, ein bisschen auf dem Herzen gehabt, weil der Podcast dient wahrscheinlich mir am meisten dazu, Sachen aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise ein bisschen mehr zu hinterfragen, die ich nicht verstehe. Und ja, ich bin einfach wirklich glücklich, dass ich hier sein darf. Du bist ja nicht bei mir, sondern eigentlich schon. Aber naja. Gut, wir fangen mal an, wie bei jedem Gast, bei der Kindheit. Wie war denn bei dir so die Kindheit?
Ja, das ist eine gute Frage. Trotzdem gleichzeitig eine schwere Frage. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hatte eine schöne, eine gute Kindheit. Das kann ich leider nicht sagen. Ich würde die Kindheit jetzt mal ein bisschen ausdehnen, auch auf die Jugend. Und ich muss sagen, dass ich in der Tat eine ziemlich furchtbare Kindheit und Jugend hatte, mhm, im Blick auf die sozialen Bindungen zu meiner Familie, zu meinen Eltern. Mal abgesehen davon, dass da auch ein paar Dinge passiert sind, also verschiedene Missbrauchssachen, die geschehen sind. Mhm. Das war Teil meines Lebens. Ich muss zugeben, ich hatte lange, lange Zeit meine Kindheit tatsächlich wie unter einer großen Betondecke zugeschüttet. Und nach vielen Jahren hatte mich mal irgendjemand gefragt, sag mal, wie war eigentlich das bei dir in der Kindheit? Und ich muss zugeben, ich konnte mich an überhaupt nichts mehr aus meiner Kindheit erinnern. Genau, ich habe also praktisch meine Kindheit dann wieder aufgearbeitet. Das heißt, ich habe versucht, mich zu erinnern, wie war das eigentlich, was ist da eigentlich alles passiert? Und in der Tat habe ich dann tatsächlich wirklich viele, viele Jahre die Dinge besprochen, seelsorgerlicher Art. Und das hat mir wirklich extrem geholfen. Ich habe verschiedene Therapien gemacht, Kurse besucht, im guten Sinne. Ein paar waren auch nicht so gut. So ist das halt.
Okay. Du warst ja, oder meine Frau hat von dir auch gehört. Also durch sie ist nicht der Kontakt entstanden, aber sie war mal bei einem Vortrag von dir. Und sie hat mir erzählt, dass deine Mutter dich nicht angefasst hat.
Genau, meine Mutter war, würde ich sagen, toxisch, muss ich wirklich so bezeichnen. Das heißt, sie hat mich, worum auch immer, abgelehnt, in jeder Hinsicht, mich als Kind, mich als Person, mich als Jugendlicher. Sie hat meine Ansichten nicht geteilt. Und naja, meinem Vater war das ganz ähnlich. Was Berührung betrifft, hat mein Vater mich das erste Mal mit 60 Jahren in den Arm genommen. Das ist schon bezeichnend, finde ich. Also Berührung oder körperliche Nähe, das gab es bei uns überhaupt gar nicht.
Okay. Das war so deine Kindheit, meinst du? Also ich habe so die Theorie, die ich in diesem Podcast nicht vertrete, aber oder nicht präsentiere. Aber für mich ist manchmal so, bei Same-Sex-Attraction-Menschen oder homosexuell fühlenden, frage ich immer so ein bisschen, wie die Kindheit war, beziehungsweise auch die Beziehung zu den Eltern. Meinst du, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist, um das andere Geschlecht attraktiver zu finden?
Also ich denke schon, also bei den Menschen, die ich kenne, und das sind, keine Ahnung, 1300, ich bin so einem Netzwerk drin, ist es tatsächlich so, dass bei vielen Dinge in der Kindheit, in der Jugend schiefgelaufen sind, so möchte ich es mal sagen, vielleicht nicht so krass wie bei mir. Auf der anderen Seite kenne ich auch Geschichten, die sind noch viel krasser als meine eigene Lebensgeschichte. Und da, ja, bei manchen Lebensgeschichten kann man tatsächlich nur weinen, so möchte ich es mal wirklich bezeichnen. Ich sehe tatsächlich für mich persönlich da einen Zusammenhang, was in der Kindheit passierte und in der Jugend passierte.
Okay, weil ich habe ja zwei Kinder und meine Frau und ich, wir haben immer so ein bisschen drüber geredet, ne? Was wäre, wenn eins unserer Kinder homosexuell wäre? Weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, das wäre für mich total schrecklich, aber es wäre für mich unerwartet. Meinst du, dass wenn ich mich als Vater und meine Frau sich als Mutter gut anstellen, dass wir, das klingt auch so, da bin ich in dem Konflikt, weißt du, ich will nicht, dass es so klingt, als wäre es jetzt eine Krankheit oder so, aber dass wir das Risiko minimieren. Also ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine.
Ja, ich verstehe das sogar sehr gut. Es ist tatsächlich keine Krankheit und es lässt sich auch nicht wegbeten, wie das vielleicht manche Christen denken könnten. Ich möchte vielleicht eine Hilfe geben. Ich persönlich würde das als Persönlichkeitsstörung bezeichnen. Jedenfalls, was mein Leben oder unser Leben betrifft, für die Menschen, für die ich jetzt hier sitze und hier spreche. Natürlich gibt es andere, die das anders vielleicht bewerten würden oder mit Sicherheit anders bewerten würden. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, ich denke, wenn du zu deinen Kindern eine Beziehung suchst und dich für das Leben deiner Kinder interessierst, buchstäblich auch mal Zeit mit ihnen verbringst, hast du schon, denke ich, die größte Vorsorge getroffen, auch deine Frau. Bei mir war es einfach so, dass keine Beziehung vorhanden war und dass ich bei uns in der Familienstruktur, wir mussten irgendwie nur funktionieren und haben uns über Leistung definiert. Das heißt, Leistung war das, was Anerkennung brachte oder was überhaupt Beziehung brachte. Deswegen sind wir, damit meine ich jetzt auch meine Geschwister, alles so zu Leistungsmaschinen geworden. Also wir können wirklich was leisten im Leben. Mhm. Abgesehen davon, dass das natürlich auch ein falscher Ansatz ist. Denn wir sind ja nicht dazu da, um Leistung zu bringen, sondern wir sind dazu da, um zu leben.
Ja, das stimmt. Ja, du hast ja das schon, meine nächste Frage eigentlich beantwortet mit, ob man homosexuell geboren werden kann. Also du hast gesagt, das ist keine Krankheit. Im Prinzip würde ich dann daraus schließen, dass das nicht, dass man so nicht geboren werden kann.
Richtig. Also ja. Aus meiner Sicht, ich meine, ich kann dir nur meine eigene Sicht sagen hier, aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass Gott uns als wirklich tolle Wesen geschaffen hat, die Männer als Mann, die Frauen als Frau. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch ja, da problembehaftete Lebenssituationen geben mag, wo Menschen ja mit körperlichen Gebrechen geboren sind, die einfach auch ja, deutlich schwieriger sind. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Homosexualität nichts Angeborenes ist, sondern tatsächlich erworben wird. Natürlich sagt man, man hat in der Regel gewisse Eigenschaften, Eigenschaften wie zum Beispiel, dass viele homosexuell empfindende Menschen musisch oder künstlerisch begabt sind. Das heißt also, die sind einfach empfindsamer. Mhm. Das kann man vielleicht durch die Bank schon sagen, dass sie irgendwie ja, sensibler sind vielleicht als andere Menschen. Und das mag mit dazu beitragen.
Okay. Was hältst du denn von dem Argument, das ich öfter mal höre, dass ja bei in der Tierwelt gibt es ja auch homosexuelle Tiere und die ja auch so geboren wurden. Weil, also ich versuche immer so ein paar Seiten zu beleuchten, eben die, die mir das dann sagen, weil dazu kann ich natürlich nicht viel sagen. Und für mich, okay, vielleicht hatten die ja schwere Kindheit, die Tiere, weiß ich nicht. aber hast du da irgendwie, keine Ahnung, ob es ein Argument sein muss oder sowas, aber vielleicht eine Erklärung oder so?
Also ich würde immer sagen, in der Tierwelt gibt es ja auch Weibchen, die ihre Kinder fressen. Und dass man deshalb immer sozusagen aus der Tierwelt auf den Menschen schließt, weiß ich nicht, ob das so tatsächlich dienlich ist. Für mich ist es eher ein Konstrukt, wenn man es mal ein bisschen genauer bezeichnet oder genauer anschaut. Mhm. Was passiert denn da? Das sind in der Regel Jungtiere. Mhm. Und ich glaube, dass die weniger dieses sexuelle Erwachen oder sexuelle Verlangen haben, sondern dass die tatsächlich um die Rangordnung tatsächlich kämpfen, würde ich mal so sagen. Das kann man auch dann praktisch beweisen, indem man ein trächtiges Weibchen dazu tut, während die so sind, was dann passiert. Das spricht dann ja schon an sich Bände. Zum anderen weiß ich nicht, ob ich es überhaupt so übertragen würde, dass man sagen kann, in der Tierwelt gibt es das oder sind solche Formen da, deswegen übertragen wir das auf Menschen. Mhm. Da würde ich schon auch nochmal unterscheiden.
Okay. Mit meiner letzten Frage schließen wir so ein bisschen ab, aber die darf gerne lang sein, wie sie sein soll. Wie hast du denn Gott kennengelernt? Weil wir haben jetzt gemerkt, du hast irgendwie eine schlechte Kindheit gehabt, haben uns jetzt mehr oder weniger direkt schon ins Thema begeben. Aber wo war denn der Punkt, als du Christ wurdest?
Also ich bin im 17. Lebensjahr tatsächlich mit christlichen Werten konfrontiert worden. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die gläubig war und die hat mir natürlich ein bisschen was vom Glauben erzählt und das war für mich außerordentlich faszinierend, weil sie hat ihm ja, keine Ahnung, mal christliche Lieder gegeben und zum Hören gegeben und auch geschenkt und ich habe die gehört und dachte, was ist das denn hier? Das sind ja, also sowas habe ich noch niemals gehört, solche Lieder und solche Melodien. Und dann hatte sie mir mal eine Bibel gegeben, die habe ich sofort gelesen und völlig verschlungen, weil für mich war das wie eine wirklich ein Geschenk von ganz oben. Mhm. Ich habe dann tatsächlich auch diese klassische Bekehrung erlebt, indem ich mein Leben ganz bewusst in Gottes Hand gegeben habe und mich entschieden habe, auch mit Jesus zu leben. Und da begann dann praktisch nochmal in meiner Familie tatsächlich ein Shitstorm, muss man sozusagen, weil meine Familie das einfach, speziell meine Eltern, gehasst haben. Mhm. Das heißt, sie haben alles unternommen, damit ich aufhöre zu glauben. Sie haben, wir haben jeden Abend nur gestritten. Ich bin also jeden Abend weinend ins Bett gegangen, gefallen, weil das einfach ja ein Krieg war. Sie hassen den Glauben, sie hassen meinen Glauben, sie hassen die Gemeinde. Mhm. Und das führte auch dazu, dass meine Eltern eines Tages zu mir sagten, Sebastian, wenn du nicht aufhörst mit dem Glauben, dann musst du das Elternhaus verlassen. Und das musste ich dann auch. Ich musste tatsächlich mein Elternhaus verlassen.
Mit 17?
Nee. Genau.
Ja? Genau. Okay. War es da schon so, dass du wusstest, dass du die Same-Sex-Attraction hast?
Das wusste ich damals schon, aber es war, sag ich mal, überlagert durch die Kämpfe, was meinen Glauben betraf. Also das Thema SSA war für mich nicht so im Vordergrund, sondern tatsächlich das Thema, ich muss mit meinen Eltern gegen meine Eltern und meine Eltern gegen mich kämpfen. Ich muss überhaupt mal überleben, so würde ich es wirklich mal bezeichnen. Mhm. Das war natürlich wirklich schlimm, schlimme Zeiten und das wünsche ich auch keinem, ganz ehrlich. Mhm. Aber es war so, ich kann jetzt sagen, dass ich natürlich rückblickend auch das aufgearbeitet habe, indem ich meinen Eltern als Christ auch vergeben kann, konnte. Also von daher ist das für mich jetzt auch befriedet.
Okay, sehr schön. Ja, da sind wir mit dieser Woche schon tatsächlich am Ende. Vielen Dank, Sebastian.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von
Arno Backhaus. Hallo Arno.
Hallo, grüß dich.
Für Leute, die dich nicht kennen, da ich tatsächlich nur Leute kenne, die 45 plus sind, die dich kennen, willst du dich uns kurz mal vorstellen?
Okay. Ich bin 60 Jahre alt geworden, vor 10 Jahren. Und ich bin seit fast 50 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Wir haben 3 erwachsene Kinder und 8 Enkel und leben in Calden bei Kassel in einem Dorf mit 800 Einwohnern in einem Mehrgenerationenhaus mit mehreren Familien und Kindern und sind hier im Dorf Mitbegründer einer Gemeinde, einer neuen Gemeinde. Wir haben eine Diskothek vor ein paar Jahren gekauft, also vor fast 30 Jahren. Da ist eine Gemeinde entstanden, ohne dass wir das vorhatten, eine Gemeinde zu gründen. Mhm. Die ist unter unsere Füße gewachsen. Wir sind also in das Dorf gezogen, um unseren Kindern eine bessere Wohnqualität zu geben. Und daraus ist dann haben wir 2 Jahre Hauskreis gehabt und dann hat einer gefragt, was hat das Dorf eigentlich davon, dass wir in das Dorf gezogen sind, dass wir Hauskreis haben. Wir hätten auch Bierdeckel sammeln können. Und so ist dann ein Hauskreis entstanden und Gottesdienste und dann auch eine Gemeinde. Da sind wir, meine Frau und ich, aktiv und wir sind noch viel unterwegs in Deutschland, wenn Pandemie vorbei ist, zu Vorträgen, zu Konzerten, Kinderveranstaltungen, Straßenaktionen, alles Mögliche. Mhm. Ja, das ist so meine Story. Und ich habe das, was mich so ein bisschen bewegt, ich habe letztes Jahr über 80 Terminabsagen gehabt und dieses Jahr schon 30 Terminabsagen und ich lebe davon vorwiegend. Also das ist im Moment habe ich ein ganz starkes Glaubenswerk unter meinen Füßen.
Okay.
Aber ich bin fröhlich und zuversichtlich. Mhm.
Ja, das man liest es auch in deinem Buch, das du als letztes rausgebracht hast. Das ist eine Biografie über dich und dein Leben, dass du irgendwann an diesem Punkt standest zwischen normaler Bezahlung oder normalem Arbeiten zu wählen oder Musiker zu werden. Jetzt springen wir schon direkt mal rein, aber wir kommen wieder dann irgendwann zurück auf dein Ding. Aber wie ist denn so das Gefühl, wenn man sagt, jetzt verlasse ich mich darauf, dass Gott mich bezahlt?
Ja, wir haben damals, wir waren die ersten 9 Jahre, als wir verheiratet waren, ohne Kind. Und als dann unser erster Sohn kam, haben wir gesagt, wenn schon Kind, dann meine Frau war Sozialpädagogin, hat einen Kindergarten geleitet. Und wenn wir schon ein Kind haben, wollen wir ganz für das Kind da sein. Und meine Frau hat ihren Job gekündigt bei der politischen Gemeinde Calden, um für das Kind da zu sein. Mhm. Und zur gleichen Zeit habe ich bei der Stadt Kassel gekündigt als Sozialarbeiter. Ich war als Sozialarbeiter angestellt, habe dort einen Abenteuerspielplatz geleitet, weil wir so viele Terminanfragen bekamen als Ehrenamtliche, als nebenbei Musikgruppe, dass wir den Eindruck hatten, wir sollten das hauptberuflich machen, von Gott her. Und von 2 Gehältern auf kein Gehalt, das war schon heftig. Aber ich hatte keine Angst. ich bin in einem Beamtenhaushalt groß geworden und mein Vater war Beamter und da ging es um Sicherheit. Und jetzt beide Sicherheiten loszulassen, das fiel meinen Eltern besonders schwer, uns nicht ganz. Und ich habe immer noch Übergewicht. Also es scheint nicht so zu sein, dass ich, wenn ich immer magerer werde, dann muss man sich ernsthafte Sorgen machen. Aber im Moment noch nicht.
Okay, okay. Dann, also du bist ja auch bekannt eigentlich, ich weiß nicht, könnte man dich als Komiker ein bisschen bezeichnen auch?
Ja, ich habe... Beim Hessischen Rundfunk habe ich mal einen ersten Preis gemacht. Ich bin der Komiker von 2018.
Okay. Ja.
Also wurde ich gewählt als, ich habe viele Witzbücher geschrieben. Ich arbeite, wir arbeiten viel mit Humor. Humor ist eine gute Gelegenheit, in der Ehe klarzukommen, aber auch mit Leid fertig zu werden. Mhm. Da gibt es einiges Wichtiges zu sagen.
Okay. Ja, wenn man dein, also ich habe bis jetzt leider nur ein Buch von dir gelesen, aber ich werde auf jeden Fall mindestens noch eins von dir lesen. Und man hat schon in dieser Biografie mit Tränen zu kämpfen. Zum einen, weil man einfach mitfühlt mit dir, mit deiner Kindheit mitfühlt. Und zum anderen aber auch Tränen, weil man manche Sachen, weil es sehr lustig manchmal ist. Du hast einen Spruch, den hat sich meine Frau direkt, wie ich dein Buch bekommen habe von dir, hat sie gelesen, wenn ich im Himmel bin, habe ich zwei Fragen. Weißt du noch, welche Fragen das waren?
Ja, wo ich meine Frau treffe.
Genau.
Die erste Frage weiß ich gar nicht mehr genau.
Ob man
überhaupt noch Fragen stellen darf, braucht oder kann oder darf. Genau. Und die zweite, wo ich meine Frau hier treffe.
Und meine Frau fand das super, weil zum einen lustig, aber zum anderen hat sie mich dann natürlich auch gefragt, ob ich das machen würde im Himmel, ob ich nach meiner Frau fragen würde. Ich habe dann natürlich die heilige Antwort gegeben, dass ich wahrscheinlich beschäftigt bin mit Lobpreis singen und Gott anbeten. Aber lass uns doch mal zu deiner Kindheit springen. Also ich will jetzt nicht deine ganze Biografie so durchgehen, aber was sehr interessant ist, ist, dass so ein, also ich empfinde dich sehr als lebensfroher und bejahender Mensch, aber deine Kindheit war ja eigentlich gar nicht so.
Meine Kindheit war brutal. Das hatte aber mit meinem ADHS zu tun. Mhm. ADHS, vielleicht ist das nochmal ein extra Thema.
Ja.
Ich war, es wusste natürlich keiner, was ADHS ist. Mhm. Und meine Mutter hat, um mich zu erziehen, mich versucht zu erziehen und hat dann mich geschlagen, wenn was nicht funktioniert hat. Und dann bin ich raffinierter geworden, weil ich der Schläge ausweichen wollte, der Strafe, habe Unterschriften gefälscht und habe vieles andere gemacht. Und das hatte, in der Schule war ich schlecht. Ich hatte zur Folge, dass ich von 4 Schulen geflogen bin wegen Benehmens und 3-mal sitzen geblieben bin. Und die Schläge wurden dann immer mehr. Meine Mutter hat, ich musste mich nackt ausziehen, aufs Bett legen. Meine Mutter hat dann mit Kleiderbügeln und Lederriemen auf mich eingeschlagen. Mein Vater war überhaupt nicht aggressiv. Meine Mutter war hilflos. Die dachte, sie könnte mit Schläge was erreichen. Mhm. Das ist bei vielen ADSlern. Viele ADSler leiden unter Schläge, weil die Verwandtschaft, die Eltern, die Brüder und Geschwister hilflos sind und denken, dass würde was helfen. Mhm. Das hat meine Mutter halt auch getan, aber hat genau das Gegenteil damit erreicht. Mein Vater war nicht so gewalttätig. Und ja. Der musste manchmal mich schlagen, weil meine Mutter ihm das befohlen hat. Und dann hat er mich geschlagen, wenn meine Mutter weg war, hat er sich bei mir entschuldigt, dass er mich geschlagen hat. Also das ist ein komisches Vaterbild, was ich dann auch hatte.
Ja.
Mein Vater war ein Pazifist. Der hat auch im Krieg, war der sehr... Na, der war ein überzeugter Christ und auch gewaltfrei.
Mhm. Tja. Und deine Mutter war keine Christin?
Die war Christin, aber die kam von der Brüdergemeinde, von den, jetzt habe ich den Namen vergessen, so einer explosiven Gemeinde, Darbisten. Mhm. Und die haben sich nach dem Motto gehalten, im Alten Testament, wer sein Kind liebt, der züchtigt es.
Okay.
Und Züchtigung. Und heute ist mir natürlich klar, wenn ich einen Hund, eine Hundezucht, eine Pferdezucht, eine Blumenzucht, dann mache ich ja die Hunde und Blumen nicht kaputt. Mhm. Die zwinge ich ja nicht, sondern ich tue alles, damit sie entfalten können. Ja. Aber da wurde Gemeindezucht anders verstanden.
Das ist ein interessantes Bild, weil also ich oft mit diesem Bibelvers zusammengestoßen bin und dachte mir so, kann man nur erziehen durch Schläge. Aber jetzt, wenn du das mit Blumen und Tieren beschreibst, macht es Sinn, dass man
ja.
nicht, also ich schlage meine Kinder nicht.
Ja, ich habe früher, als wir unsere Kinder hatten, wir haben ja auch, der mittlere Sohn ist ja auch heftig ADS-mäßig kauft gewesen. Mhm. Und wenn ich dann mal nicht mehr wusste, ich habe nie aus dem Affekt Fabian oder jemand geschlagen von unseren Kindern, mhm. aber ich habe mal gesagt, zu einem Kind, ich werde dir einen Klaps auf den Hintern geben, damit du weißt, wie ernst die Lage ist. Das würde ich heute nicht mehr machen. Damals habe ich es gemacht.
Ja.
Und ich habe es immer mit der Hand gemacht, mit meiner Hand, nicht mit einem Gegenstand und immer auf die Hose, nicht ins Gesicht, sodass ich auch noch den Schmerz spüre. Mhm. Ein bisschen. Also das war, aber ich würde es heute nicht mehr machen. Das ist anstrengender, nur mit Worten.
Ja, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt durch so eine Kindheit gegangen ist, wenn jetzt vielleicht ein Hörer da ist, der Eltern hat, die vielleicht das Gleiche machen wie deine Eltern oder vielleicht extremer, was kann man denn als Kind machen, um sich irgendwie zu schützen oder das zu verarbeiten?
Ob man als Kind was machen kann, Kinder sind ja nicht so kaum initiativ und suchen bei Nachbarn oder Freunden irgendwie Hilfe. Mhm. Die verkriechen das in sich rein. Als Erwachsener kann man sich schon Hilfe holen, aber das ist schwierig, wenn ich muss ja damals ganz laut geschrien haben und Nachbarn waren schon damals stillschweigend und haben sich nicht eingemischt. Mhm. Also ich würde mich heute einmischen, wenn ich wüsste, da werden Kinder geschlagen.
Ja.
Da versuche ich dann auf eine gute Art den Leuten zu helfen.
Okay. Und wie meinst du, hast du deine Kindheit oder wie bist du wieder heil geworden dadurch, was du erlebt hast in deiner Kindheit?
Heil geworden bin ich eigentlich erst in der Jugendherberge, als ich Christ wurde. Das klingt zwar so ein bisschen schwarz-weiß, aber ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gesetzlich groß geworden. Als ich dann das letzte Mal von der Schule geflogen bin, bin ich ziemlich viel rumgetrennt, habe in Gartenlauben geschlafen und so. Und habe dann in der Jugendherberge Christen getroffen. Das erste Mal Christen, die mich sehr irritiert haben. Da war ich dann im Zimmer, im 8-Mann-Zimmer oder 7-Mann. Da war der Leiter der Pfalzer dabei. Der sagte dann abends um 11, wir machen Wettrülpsen.
Okay.
Und das war so meine Wellenlänge. Da habe ich dann, das fand ich toll. Dann sagte zum Schluss, jetzt haben wir genug Scheiß gemacht, jetzt beten wir noch zum Schluss. Da dachte ich, wie denn jetzt? Erst Röpchen, die dann beten die. Das war für mich, das war zwei Welten. Das ist unvorstellbar. Da brach in mir alles zusammen. Das ganze Bild von Christsein, weil das waren ja Christen scheinbar. Und ich hatte nur das Christsein meiner Mutter im Kopf. Und dann habe ich gedacht, jetzt beschäftige ich mich mal nicht mehr mit Christen, sondern mit Christus. Ich frage, was ist eigentlich mit diesem Christus, mit Jesus, Gott, Bibel und so. Da habe ich eine Woche, einen Tag danach mit dem Jugendleiter diskutiert.
Ja.
Und habe ihn auch gefragt, was für ein Risiko gehe ich ein, wenn ich jetzt Christ werde? Muss ich dann ein ganzes Leben lang Christ sein? Kann ich da wieder aussteigen? Er hat mir Mut gemacht, du kannst jederzeit wieder aussteigen.
Okay.
Und dann bin ich das Risiko eingegangen, habe mich da bekehrt. Hab unheimlich geheult bei meiner Bekehrung. Mir wurde bewusst, was für einen Scheiß ich gemacht habe. Und mir wurde bewusst, dass Gott mir die Last wie so ein Betonklotz, wie ich im Rucksack hinten auf dem Rücken habe, abnimmt. Da wurde ich absolut frei. So eine Freiheit habe ich nie erlebt. Bin aus der Jugendherberge raus und habe die ganze Welt, die Bäume, den Wald, der da drumherum war, mit ganz anderen Augen gesehen. In der Bibel steht ja, wir werden von neu geboren. So fühlte ich mich.
Ja.
Und dann war ich Christ. Aber musste dann noch ganz viel lernen. Ich habe als Christ noch 2 Jahre geklaut. In meiner Firma, wo ich dann gearbeitet habe, habe das Geld aber nicht für mich behalten und habe das in die Mission gespendet, weil ich ja Christ war. Ich war noch sehr, sehr aggressiv. Ich habe Jungschar geleitet und habe den Kindern Angst eingejagt bei Mutproben. Heute mache ich auch noch Mutproben, aber die helfen den Kindern, Mut zu kriegen, keine Angst zu kriegen.
Ja.
Also da war ich noch sehr kaputt. Das hat lange gebraucht, manches Jahrzehnte bis das heil geworden ist.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und die hat eine Evangelisation mit Wolfgang Dück. Der ist tödlich verunglückt am dritten Tag. Okay. Und dann hat die Frau von Wolfgang Dück am Friedhof gesagt, mein Mann ist tot, jetzt müsst ihr weitermachen.